Ja, guten Morgen auch meinerseits. Ich heiße Johann Matthies, weil wir auch einige Besucher haben und ich freue mich, dass ich heute zur Predigt hier bin. Der Predigttext, den sehen wir gleich auch an unserem Bildschirm. Das ist das Kleingedruckte hinter mir. Ich hoffe, ihr könnt das lesen. Und bevor ich was zum Text sage, wir sind ja im Philipperbrief unterwegs und das ist der Anfang des zweiten Kapitels. Und irgendwie würde ich sehr gerne auch über den Text reden, der gleich auf meinen heutigen Predigttext folgt. Aber dieser Text ist mir vorgegeben. Und da geht es mir etwa so, meine Familie weiß manchmal nicht, was sie mir zu Weihnachten oder zum Geburtstag schenken soll. Und weil mein Leben ja einigermaßen erlebnislos unterwegs ist, habe ich mir da mal zu Weihnachten einen Tandemsprung geschenkt. Und dann ist der Sommer gekommen und irgendwann war es soweit. Da waren wir auf dem Flugplatz mit Eliane im Allgäu und da stand das Flugzeug und dann erfuhr ich da ein paar Details dazu. Wir haben da einen extra Motor eingebaut, weil damit er sich schneller in die Luft hochschraubt. Und dann guckst du so in die Wolken und dann weißt du nicht, wie hoch die sind. Und das Flugzeug schraubte sich auf 4000 Meter hoch und die Wolken, da stellte sich heraus, die waren auf 1000 Meter Höhe. Also was von der Erde aus fast schon wie der Himmel aussieht, das hat man nach ein paar Augenblicken schon hinter sich gelassen und dann geht es nochmal 3 Kilometer höher. Und der Grund, dass ich das da machen wollte, war natürlich nicht dieser Flug, sondern der Sprung. Und danach fast drei Kilometer freier Fall, fast eine Minute lang. So, das ist, aber meine Aufgabe heute ist, uns auf diese Höhe zu bringen, dass wir nächsten Sonntag, und dann weiß ich jetzt nicht, wer der Prediger ist, aber niemand hier sollte den nächsten Sonntag verpassen, wenn wir über Jesus sprechen werden, das Christuslied zusammen singen werden. Christus als das Vorbild der Gemeinde. Ich werde dann die Freude haben, vielleicht über den ganzen Text morgens in Bischkek und dann am Nachmittag in Tokmok zu predigen. So, jetzt sind wir bei unserem Text und ich fange mal an. Ich lese aus der Basisbibel. Überschrieben ist unser Text Ermahnung zur Einigkeit und gegenseitiger Liebe, aber da ist garantiert noch mehr drin. Ich denke, das gibt es bei euch, das mahnende Wort im Auftrag von Christus und die Ermutigung durch die Liebe. Dazu kommen die Gemeinschaft durch den Heiligen Geist sowie Zuneigung und Barmherzigkeit. Macht also meine Freude vollkommen und seid euch einig. Seid miteinander verbunden durch diese Liebe, durch dieselbe Liebe und strebt einmütig dasselbe Ziel an. Nicht Eigennutz oder Eitelkeit sollen euer Handeln bestimmen, vielmehr achtet in Demut den anderen höher als euch selbst. Seid nicht auf euren eigenen Vorteil aus, sondern auf den anderen, und zwar jeder und jede von euch. Das sind unsere 4 Verse. Und beim Vorbereiten und Lesen kam ich auf ein kurzes Werk von Bertolt Brecht. Das ist nicht mal ein Gedicht, das ist reimfrei und hat ganz wenige Zeilen, aber er hat das sehr schön überschrieben, mit morgens und abends zu lesen über sein eigenes Werk. Also es ist genauso kurz und schlicht, wie tief es ist. Darin heißt das unter anderem von Anfang, der, den ich liebe, hat mir gesagt, dass er mich braucht. Darum gebe ich auf mich Acht, sehe auf meinen Weg, und da gibt es auch eine kleine Angst, aber die lassen wir jetzt weg. Der, den ich liebe, hat mir gesagt, dass er mich braucht. Geliebt und gebraucht zu werden, das ist echte Freude. Auch den Text, den ich eben gelesen habe, den könnten wir auch morgens und abends lesen. Und stellt euch mal vor, wir würden das ein paar Tage lang machen. diesen Text morgens und abends zusammen lesen. Was würde das mit uns machen? Der Text aber, den wir heute gelesen haben, den ich mit euch gelesen habe, ist nicht von einem Poeten, sondern vom Apostel Paulus. Und er schreibt ihn an, das ist ein Brief, er schreibt ihn an eine junge Gemeinde in der Stadt Philippi. Dort ist eine Gemeinde, die er besonders gern hat, der er sich besonders verbunden fühlt. Und in diesem Brief kommt auch viel zum Tragen, was auch den Apostel Paulus selber ausmacht, wo er gerade als Person steht. Wir erfahren viel von ihm. Das ist bei aller Kommunikation so. Da gibt es einen Inhaltsaspekt, aber auch einen Beziehungsaspekt. Wir können nicht etwas wertfrei sagen. Immer spiegelt das auch eine Beziehung wider. Und hier schreibt Paulus an die Philipper und wir erfahren auch viel von ihm. Die Verse, die wir schon gelesen haben, ja, die begeistern mich, dass vieles, wofür wir dankbar sein können, und irgendwie reißen die auch irgendwie den Horizont auf und lassen unsere Erwartungen noch weitergehen und lassen uns fast träumen. Dabei ist dem Paulus selbst überhaupt nicht zum Träumen und auch die Philipper, die sind jetzt auch nicht gerade so in einer Wohlfühlphase unterwegs, wo man einfach diese schönen Floskeln alle so um sich am Floten hat. Wenn ich gerade ein paar Verse vorher im Brief nachschaue, dann heißt das, kämpft alle miteinander für den Glauben. Lasst euch nicht durch eure Gegner einschüchtern. Ihr dürft nicht nur an ihn glauben, sondern auch für ihn leiden. Das sind die Vokabeln vor diesem Text vom Kampf, von Angst, von eingeschüchtert werden, vom Leiden. Aber dann kommt hier unser Text und ich lese ihn wieder und lade euch auch dazu ein. Ich denke, das gibt es bei euch, das mahnende Wort im Auftrag von Christus und die Ermutigung durch die Liebe. Dazu kommen die Gemeinschaft durch den Heiligen Geist sowie Zuneigung und Barmherzigkeit. Macht also meine Freude vollkommen und seid euch einig. Seid miteinander verbunden durch dieselbe Liebe und strebt einmütig dasselbe Ziel an. Nicht Eigennutz oder Eitelkeit sollen euer Handeln bestimmen. Vielmehr achtet in Demut den anderen höher als euch selbst. Seid nicht auf euren eigenen Vorteil aus, sondern auf den der anderen. Und zwar jeder und jede von euch. Es ist also hier, auch wenn das so schön klingt, ja, kein Friede, Freude, Eierkuchen-Text. Keine Wohlfühloase, die mit ein paar Stellschrauben noch schöner gemacht werden kann, noch lebenswerter. Ein paar Worte haben sich hier verfärbt. Können wir das erkennen? Ja, wenn ich das so anschaue, das ist eine schöne, wenn wir das jetzt als Halsband nehmen würden, das wäre doch eine Reihe schöner Schmuckstücke drauf. Und wir könnten uns gar nicht festlegen, was davon ist das Schönste? Christus, Ermutigung, Liebe, Gemeinschaft, Heiliger Geist, Zuneigung, Barmherzigkeit, Freude, Einigkeit, Miteinander, einmütig und Demut. Das sind die Highlights hier. Und doch führt uns der Text in eine Richtung, in der wir bereits etwas haben, aber auch immer noch etwas vermissen lassen. Aber wir sollten nicht zu schnell zu dem gehen, was wir vermissen. Lass uns noch einen Augenblick bei dem sein, was wir haben. Ich habe diese Woche ein Bildchen gesehen, da hat ein Lehrer das 1x1 aufgeschrieben und dann geht das am Ende 9x9 und dann hast du 81 und dann hat er 9x10 und dann schreibt er 91. Da lacht die ganze Klasse und sagt, hey, da stimmt doch ja was nicht. Und der Lehrer sagte dann, ich habe 90% richtig, aber das hat zu keinerlei Reaktion geführt. Erst wenn ich einen Fehler mache, dann reagiert die ganze Klasse. Und wir sind so gestrickt, dass wir die 90%, die okay sind, gut und gerne unter den Tisch fallen lassen und dann an den 10% uns aufhängen, wo jemand einen Fehler macht, und dann reiben wir ihm diesen Fehler auch noch unter die Nase. Also, unser Text beantwortet zwei Fragen. Was ist schon da und was ist noch nicht da? Und bei dem ganzen Einstieg, als ich den Text in der Vorbereitung zum ersten Mal gelesen habe, da dachte ich, das ist so von der Gegenwart Gottes durchtränkt. Ich spüre seine Dreieinigkeit in der Gemeinschaft mit uns Menschen. Das ist gut zusammengefasst in 2. Korinther 13, Vers 13. Da schreibt derselbe Paulus: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ja, dieser dreieinige Gott ist mit den Philippern und das manifestiert sich. Da ist Transformation durch seine Gegenwart. Da ist ein neues Leben. Da ist Ermutigung, Gemeinschaft, Zuneigung, Barmherzigkeit. Wo soll das aus einem Leben kommen, wenn das nicht aus Gott kommt? An einer anderen Stelle sprechen wir von der Frucht des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist steht in der Dreieinigkeit Gottes für unsere fortgesetzte und ständige Gemeinschaft mit Gott. Und diese Gemeinschaft mit Gott, die verwandelt uns, die verändert uns. Die Verwandlung wird so beschrieben, dass sie von einer Herrlichkeit zur anderen passiert. Heute war das noch so und morgen ist das schon wieder anders und es ist besser. Es ist klarer, es ist vielleicht auch etwas glorreicher. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes steht für die Verbundenheit mit Gott und davon leben hier die Philipper. Aber dann fehlt auch noch etwas. Was Paulus fehlt, ist, dass er eine Einheit feststellt, die ihm Freude macht. Der hat schon an vielem Freude, aber er sagt, macht mal noch eine Sache, dass meine Freude vollkommen wird. Nochmal, Paulus hier, soweit wir wissen, schreibt er diesen Brief aus Ephesus. Könnte auch woanders gefangen sein, also kann auch woanders im Gefängnis sitzen, aber höchstwahrscheinlich in Ephesus. Es ist Winter. Die Gefängnisse waren nicht für nichts Gutes bekannt, damals wie heute. Und Winter in Ephesus, im Gefängnis, in der Hafenstadt, das ist der Kontext, in dem er schreibt. Und es ist auch sein letzter Brief, der für uns in unserer Bibel erhalten ist. Im Grunde schreibt er sein Vermächtnis und er schreibt über Einigkeit und er sagt, Frieden und Freude und Einigkeit sind verbunden auch mit Anstrengung, mit Opferbereitschaft. Da gibt es viele Dinge, die kommen ganz einfach in unser Leben. Aber Jesus sagt, selig sind die Friedensstifter, glückselig sind die, die Frieden stiften. Das ist ein aktives Verb. Frieden kommt nicht einfach. Nicht die Frieden leben, nicht die Frieden wertschätzen. Nee, die Frieden stiften, das ist eine Anstrengung. Frieden ist anstrengend. Frieden braucht Reflexion, Einsatz. Und was es noch mehr braucht, werden wir gleich auch noch sehen, dass es zur Einheit kommt. Und wenn jemand sich aktiv dafür den Frieden einbringt, da sagt Jesus, ja, das werden Söhne und Töchter Gottes sein, die dafür bekannt geworden sind. Da identifiziert er sich mit ihnen und sagt, ja, das sind Menschen nach meinem Bilde. Das sind wir zusammen. Also bei aller übernatürlichen Wirkung der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, die in den ersten Versen zum Ausdruck kommen, haben wir hier durch diesen kleinen Strich geteilt die Dinge, die uns fehlen. Und die kommen eben in unser Leben nicht wie Tau vom Berge Hermon, den wir am Morgen einfach empfangen. Und auch nicht wie Manna in der Wüste, dass wir einfach als Geschenk annehmen. Hier ist die Rede davon, was unsere natürliche Position ist, unsere natürliche Ausgangslage, die eigentlichen Triebfedern unseres Lebens, die dann auch zu irgendwelchen Ergebnissen in unserem Leben führen. Und die sieht man dann hier unten: Eigennutz, Eitelkeit, eigener Vorteil, unterschiedliche Ziele. Andere Übersetzungen sagen Rechthaberei. Ich möchte am liebsten immer Recht behalten. Überheblichkeit. Ich lebe am liebsten in meinem falschen Eigenbild und gehe von irgendeiner Überlegenheit aus. Also die Antriebsfedern, der Eigenwille, das Geltungsbedürfnis, die Erkenntnis, wie ich aus jeder Sache auch einen Vorteil ziehe, das sind die ganz normalen Triebfedern, wie ich gesagt habe, unseres Lebens. Das macht uns aus. Und dann gibt es keine Einheit zu feiern, die Freude macht. Und das kennen wir auch. Anfang der Woche hatte ich die Freude, einen Tag lang mit den Treckern zu verbringen. Dienstag in Dortmund, ein voller Unterrichtstag. Drei junge Erwachsene aus unserer Gemeinde Detmold Nord sind auch wieder dabei. Und unter anderem kamen wir auf einen Text zu sprechen aus Epheser 4, Vers 11. Und das ist ein Text, da geht es um unterschiedliche Gaben, die jeder von uns hat. Alle von uns haben unterschiedliche Begabung, aber jeder und jede von uns hat auch besondere Gaben. Da muss man nur ganz bisschen zurückblättern, ist man im Epheserbrief. Und im vierten Kapitel lese ich uns mal den Text, wie das zustande gekommen ist, dass wir unterschiedlich sind. Und da ist die Rede auch von Christus. Er selbst hat jedem eine besondere Gabe gegeben. Die einen hat er zu Aposteln gemacht, andere zu Propheten oder zu Verkündern der guten Nachricht und wieder andere zu Hirten oder Lehrern, deren Aufgabe ist es, die Heiligen für ihren Dienst zu schulen, und so soll der Leib Christi aufgebaut werden. Also, jeder von uns hat viele Gaben, aber jeder hat eine besondere Gabe. Und die Gaben, die andere haben, die mag ich wollen, aber die kann ich nicht einfach auch haben. Und die Gabe, die ich habe, ist nicht einfach allen verfügbar. Wenn Gott das selbst so gemacht hat in Christus, als er uns angelegt hat, dann hat er uns ja so angelegt, dass wir auf Ergänzung aus sein müssen. Und in der Ergänzung und in der Wertschätzung füreinander, da werden wir der eine Leib von Christus, der wieder Einheit symbolisiert, wo Dinge zusammenwirken und wo ein Ganzes erkennbar ist. Und bei den Gaben, sobald wie man über Gaben redet und Unterschiedlichkeit, ist das nächste Wort ziemlich automatisch Demut. Wenn ich auf Ergänzung angelegt bin, dann brauche ich euch. Dann brauchen wir einander. Ich kann beliebig viele Seminare besuchen und beliebig viele gute Bücher lesen. Ich werde Johann bleiben, der einen Beitrag leisten kann, aber niemals das Ganze sein kann. Niemals kann eine Gemeinde entstehen, in der 10 Johanns wären. Das wäre ein Unding. Das wäre kein Leib des Herrn. Hier miteinander, Schwestern und Brüder, unterschiedliche Generationen. Und dann müssen wir erkennen, diese 5 Gaben, das ist natürlich eine kurze Liste. Die Bibel kennt auch längere Listen an Gaben, die Jesus seinen Leuten mit auf den Weg gibt, bei der Erschaffung schon. Ich erkenne da auch eine gewisse Reihenfolge. hatte ich mal in einem Gespräch, ist mir diese Erkenntnis gekommen, dass wir ja in unterschiedlichen Situationen sind natürlich unterschiedliche Gaben gefragt. Aber wenn wir jetzt diese fünf nehmen und sagen, ja, am letzten Sonntag haben wir Benny Herrmann in Dortmund zum Pastor eingesegnet. Der hat aber ein sehr gutes Begleitwort gekriegt und der Bruder, der die Predigt hielt, sagte, wir segnen jetzt Leute nicht als Evangelisten oder als Propheten oder als Apostel oder als sonst was ein, sondern als Pastor. Das ist ein Begriff, der ist unter den Kirchen verstanden und das kann man einordnen. Aber wir segnen dich zum Pastor ein mit allen Vollmachten für den Dienst in dieser Gemeinde. Aber mit welchen Gaben diese Lehrstelle, dieser Begriff gefüllt ist, das hängt vom Heiligen Geist ab. Womit du unterwegs sein wirst. Und wenn wir jetzt sagen, ja, jetzt haben wir einen tollen Pastor, den schicken wir nach Dortmund, dass er dort eine Gemeinde gründet. Ja, das Problem ist, er findet dort niemanden, mit dem er Seelsorge machen kann, dem er was predigen soll. Er findet einfach nicht Menschen, die genauso glauben und auf ihn gewartet haben. Da müssen zuerst andere Gaben zum Tragen kommen. Jemand muss gesandt werden dorthin, wo die Gemeinde noch nicht ist. Das sind normalerweise Menschen mit der apostolischen Begabung. Die haben einen Horizont und die können wie Paulus sagen, in Dortmund hat Gott ein großes Volk und loslegen, obwohl dort noch keine Christen bekannt sind. Und dann braucht man jemand, der evangelisiert. Bräuchte man den, der evangelisiert nicht, dann würde der Apostel ja alles machen können, der mit der apostolischen Begabung. Dann evangelisiert jemand. Die müssen dann von einem Hirten begleitet werden. Dann muss das Ganze, wenn das jetzt gut genug wäre, dann bräuchte man keine Bibelschule Brache und keine Bibellehrer in unserer Gemeinde, weil dann bräuchte man nur einen Pastor hier. Aber die Lehrer braucht man auch, die Klärung schaffen, systematisieren, Zusammenhänge erklären und uns in einen Gesamtzusammenhang stellen, der uns den Glauben leben lässt. Und dann können wir auch noch drüber reden, ab wann braucht man einen Propheten? Und ja, das ist ja kein Job, den jemand will, weil das sind die Unpopulären unter den Begabten, die sagen Dinge ohne Rücksicht, wie es ihnen zurückgespiegelt wird. Und meistens wird das den prophetisch Begabten nicht liebevoll zurückgespiegelt. Sie sagen Dinge, aber in Gottes unmittelbarer Klarheit in Lebenssituationen hinein sagen sie Gottes Wort. Und zwar in der Gemeinde, aber auch außerhalb der Gemeinde. Es gibt auch einen prophetischen Dienst in dieser Welt. Und da merken wir schon, da ist eine Vielfalt an Gaben, die kommen in unterschiedlichen Situationen zum Tragen, auch in einer unterschiedlichen Reihenfolge. Und jetzt zurück zu unserem Text. Dieselben Ziele zusammen, in Einheit, demütig, wertschätzend, was der andere beiträgt. In einer gesunden Selbsteinschätzung. Wo sind meine Gaben? Das lasse ich mir am liebsten auch von anderen bestätigen. Und dann zusammenwachsen zu diesem einen Leib des Herrn. Und der Apostel Paulus, der jetzt die meisten Schlachten schon hinter sich hat und sicher nicht neuen Streit sucht und ein fruchtbares geistliches Leben hinter sich hat und in Zentralasien, das sind die Gemeinden, die durch ihn entstanden sind. Und er sagt, ja, ich habe an allem eine Riesenfreude, große Dankbarkeit. Macht bitte meine Freude vollkommen, ja, dass ihr euch einig werdet. Und dann in diesem Bild des Leibes des Herrn unterwegs seid und eine Realität damit lebt, die es ohne den dreieinigen Gott in keinem Leben geben kann. Darin leite uns der Herr und segne uns und dann freuen wir uns auf die Predigt am nächsten Sonntag und bis dahin lesen wir diesen Text morgens und abends. Amen.